Bier oder Kaffee? Der Late Plenar Talk. Im Podcast zu hören, bei YouTube zu sehen. Und jetzt wünschen wir gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu Bier oder Kaffee, dem Late Plenar Talk hier im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Heute mit unserem Gast Olaf Lehne, dem haushaltspolitischen und finanzpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion. Hallo Olaf.
Hallo Steffi.
Erste Frage, Bier oder Kaffee?
Bier.
Habe ich Glück gehabt, soll ich dir was sagen? Ich habe gar keinen Kaffee vorbereitet.
Liegt aber auch an der späten Stunde.
Liegt an der späten Stunde, deswegen ist es ja auch Late
Plenar Talk.
Ja, aber es ist tatsächlich so, das könnten wir auch nicht morgens machen, das Format, weil dann würden alle einfach immer nur Kaffee trinken. Das wäre auch ein bisschen schade.
So stimmt's.
Während ich einschütte, schon mal meine erste Frage an dich. Du bist waschechter Düsseldorfer und dann habe ich gesehen, aber geboren in Duisburg. Wie geht das denn? Kann man dann trotzdem noch waschechter Düsseldorfer sein?
Also ich fühle mich als waschechter Düsseldorfer. Ich muss eigentlich sagen, meine Mutter war Richterin und da mein Vater in Düsseldorf zugelassener Anwalt war, ging das nicht anders. Meine Mutter musste sich dann also in Duisburg als Richterin anmelden, weil sie Richterin sein wollte und das hat sie auch geschafft. So, sie war in Ewigkeiten Richterin in Duisburg und irgendwann wurde sie dann halt schwanger mit mir. Mein Bruder wurde in Düsseldorf geboren, der ist 4,5 Jahre älter und dann passierte es halt in Duisburg.
Und dann bist du aber relativ schnell nach Düsseldorf.
Ja, ich war etwas zu früh. Die hatten sich bei mir verzählt, also existenzbedrohend früh, sodass ich dann gleich mit dem Helikopter in die Uniklinik geflogen wurde.
Das heißt also quasi von Geburt an doch in Düsseldorf.
Genau. Prost. Zum Wohle.
Das heißt, dann war auch immer ganz klar, wenn Politik, dann Wahlkreis natürlich Düsseldorf, weil auch Wohnort. Was macht denn den Wahlkreis Düsseldorf jetzt aus? Also ich meine, es gibt ja viele Sachen, die kennt man, ne? Landeshauptstadt, irgendwie Riesenstadt, Pendlerstadt etc. Aber was ist für dich?
Also wir haben 4 Wahlkreise, ich habe natürlich den schönsten, klar.
Selbstverständlich.
Ja, bestehend aus ganz vielen Ortsverbänden, ich glaube, ich zähle die jetzt nicht alle auf, sonst werden die Leute ja wahnsinnig. Also die Stadtmitte gehört zu mir und alles, was Richtung Norden liegt. Mhm. Dazu gehört der Flughafen, dazu gehört die A44-Brücke, die Theodor-Heuss-Brücke, die Oberkasseler-Brücke. Mhm. All das ist also mein Bezirk. Und ich hatte den mit Abstand größten Wahlkreis, glaube ich, sogar in Nordrhein-Westfalen. Deswegen hat man den jetzt etwas anders zurechtgeschnitten. Ich musste also einen Teil eines Stadtbezirks abgeben. Den hat es der Marco Schmitz gekriegt. Und das ist natürlich klar, dass im Düsseldorfer Norden mein Wahlkreis natürlich von allen Wahlkreisen der schönste ist.
Aber was ist denn so schön an deinem Wahlkreis? Also was ist so das Nonplusultra? Warum müsste ich rein theoretisch unbedingt in deinen Wahlkreis ziehen?
Er ist landschaftlich schön. Mhm. Wir haben ganz tolle Siedlungen, in denen man gut wohnen kann. Du hast eine tolle Infrastruktur. Du hast die Altstadt, du hast die Innenstadt Düsseldorf, du hast die Königsallee. Du hast den Flughafen, du hast die Brücken, die Rheinbrücken, die ich eben erwähnt habe. Du hast die Rheinauen. Das alles sind Dinge, die unseren meinen Wahlkreis sehr schön machen. Und natürlich die Bevölkerung.
Es gibt ja so Stimmen in Nordrhein-Westfalen, die sagen, also Düsseldorf, und jetzt kriege ich gleich Ärger, ich sehe es jetzt schon, sind ja so ein bisschen Etepetete. Stimmt
ich
das?
Würde, nein, nein. Also das würde ich überhaupt nicht sagen. Also die Düsseldorfer an sich sind total urig und liebenswert. Die zugelaufen, wie ich immer zu sagen pflege. Mit denen kann man schon mal Probleme haben. aber der Düsseldorfer an sich ist ein total netter Mensch. Und im Übrigen ist es bei uns auch so, dass du in den Stadtteilen ein tolles eigenes Stadtteilleben hast. Wenn du zum Beispiel nach Derendorf gehst, auf die Nordstraße, oder gehst nach Kaiserswerth auf den Kaiserswerther Markt. Das sind schon wirklich auch Flecken, nur beispielhaft jetzt genannt. Wo du ein völlig eigenständiges, tolles Leben führen kannst. Naturnah, Rheinnähe, alles, was man braucht.
Das kann man sich ja immer kaum vorstellen, wenn man hört, irgendwie Landeshauptstadt und so groß und da kommen so viele Pendler hin, dass man hier aber tatsächlich eine Menge Natur hat. Ne? Also jetzt auch mal abgesehen vom Rhein.
Ja, der Rhein ist, finde ich, eigentlich das Schönste. Das ist einfach so, weil wenn du dir anschaust, unsere Rheinauen, jetzt im Düsseldorfer Norden als Beispiel, oder auch, ich sag mal, im Düsseldorfer Süden, oder ich sag mal, du nimmst den Teil im linksrheinischen, Oberkassel, Herd, Niederkassel, das sind Bezirke Lörrick, wo du stundenlang am Rhein spazieren gehen kannst, im Grün mit dem Hund. Und ich sag mal ganz offen, es gibt keine Stadt, die eine solche Nähe zum Fluss und auch zum Grünen hat in Deutschland. Das heißt, wenn ich morgens als Beispiel aufstehe und gehe mit dem Hund spazieren, dann kann es mir passieren, dass ich in die Schafsherde laufe. Und das in 5 Minuten Entfernung.
Das ist auch verrückt. Wir haben dich im Vorfeld gebeten, genau wie alle anderen, einen Steckbrief zu schreiben oder auszufüllen für das Freundebuch und haben auch dir die Fragen gestellt, die wir allen stellen. Und dann hast du auf die Frage oder den Satz, das wollte ich immer schon mal gesagt haben, geantwortet, dass die Grünen permanent einen Anspruch erheben, den sie selbst nicht erfüllen. Das klingt hart. Wie meinst du das?
Das ist eigentlich ganz einfach. Die Grünen haben einen Moralanspruch. Ich nenne mal so ein Beispiel, weil wir gerade in Düsseldorf ein ganz aktuelles Beispiel haben. Da ging es darum, dass die Firma Rheinmetall an eine städtische Tochtergesellschaft, weil die das eingeworben hat, 150.000 Euro gespendet hat für einen Handballverein, glaube ich. So. Und dann stellen sich die Grünen hin und erklären ernsthaft, man könnte von einem solch zwielichtigen Unternehmen wie Rheinmetall keine Spende entgegennehmen, denn die würden ja zum Ersten nur Waffen produzieren und zum Zweiten ganz zwielichtige Geschäfte machen. Und da hört bei mir der Spaß einfach auf. Die Grünen sind es, die auch Verantwortung im Deutschen Bundestag inzwischen tragen und auch schon in der Vergangenheit des Öfteren getragen haben, die auch Soldaten in Einsätze schicken. Die müssen ausgestattet werden. Rheinmetall hat 25.000 Mitarbeiter, die nicht nur Waffen produzieren. Rheinmetall ist das Beispiel, was kaum einer weiß, einer der größten Produzenten für automatisiertes Fahren. Also diese ganzen technischen Ideen kommen daher. Die Ideen, also die technischen Möglichkeiten für Autos sind zu einem großen Teil, in jedem Auto steckt ein bisschen Rheinmetall. Das vergisst man so häufig. Das ist also nicht nur ein Waffenbetrieb, sondern es ist ein Betrieb, der auch tatsächlich vieles andere produziert. Und wir können eigentlich als Düsseldorfer froh sein, dass wir hier einen solchen Betrieb in Düsseldorf haben. Und ich finde auch die Art und Weise, mit 25.000 Mitarbeitern so umzugehen, die einfach abzuqualifizieren, das gehört sich einfach nicht. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo man immer dann, wo ich finde, dass die Grünen uns Unanständigkeit vorwerfen, aber selber unanständig sind. Erleben das ja auch im Plenum, auch heute wieder, wo uns gesagt, wir müssen uns dringend darum kümmern, dass die Anlagen für Pensionsfonds ausschließlich auch ökologisch gesehen werden und grün gesehen werden und man eben nicht in gewisse andere Dinge investiert. Aber was machen wir? Wir machen es als erste Regierung, machen wir es richtig, halten uns an die Ziele, die wir uns vorgegeben haben, investieren auch in solche Fonds. Und dann fordern die Grünen plötzlich wieder einen Aufschlag auf was anderes, aber ohne zu sehen, dass sie in der Vergangenheit selber nichts getan haben, aber plötzlich kommen sie mit neuen Ideen.
Man kennt dich als gut gelaunten, stets freundlichen Menschen, wenn ich das mal so sagen darf. Aber man merkt eben auch, dass du auch politisch, nicht persönlich, aber politisch, ziemlich klar und hart auch durchsprechen kannst. Du bist von Hause aus Jurist. Hilft das manchmal dann in der Sache auch mal wirklich Klartext zu sprechen?
Also ich glaube, dass wir das Problem haben, dass wir im Landtag viel zu wenig Klartext sprechen. Und dazu gehören auch unsere merkwürdigen Benimmregeln, die wir hier haben. Dass wir permanent anfangen, uns darüber zu unterhalten, wann wer wen beleidigt hat. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich ein Mensch der klaren Sprache. Und oftmals fällt es einem leichter, wenn man auch etwas schärfer etwas sagen kann und der andere nicht sofort beleidigt ist. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo im Deutschen Bundestag Persönlichkeiten wie Franz Josef Strauß, Wehner, ich sage mal, sehr klar gesagt haben, was sie gemeint haben. Das kam bei der Bevölkerung auch an. Ich sage das jetzt nur beispielhaft, weil es gibt ja auch Bosbach zum Beispiel, das ist ein Mann der völlig klaren Sprache. Im Übrigen auch noch einer vornehmen Sprache. Das kann halt nicht jeder. So, und da ist einfach die Kunst, das auch zu beherrschen und den Auftritt auch hinzukriegen. Und ich glaube, dass man da tatsächlich oftmals fünfe gerade sein lassen sollte und nicht permanent dann sagt, pass mal auf, also. Jetzt müssen wir das erstmal rügen. Es gibt viele Dinge, die müssen gerügt werden, wenn sie wirklich unanständig sind. Wenn es wirklich Beleidigungen sind, aber wenn es tatsächlich, wenn es Tatsachen sind, die wir erzählen und berichten und dann kommt aus dem Präsidium jemand und sagt, also das durfte es aber nicht sagen, also, dann ärgert mich das.
Revoluzzer.
Genau.
Du bist Sprecher für Haushalt und Finanzen. Und ab dem Zeitpunkt machen bestimmt der ein oder andere Zuschauer, die Zuschauerin irgendwie dicht und sagen, boah, ist bestimmt kompliziert. Ist das so kompliziert?
Ja, es ist kompliziert. Es ist wirklich kompliziert. Man muss dich auch echt einarbeiten, um dahinter das zu verstehen. Und ich bin auch froh, dass ich an meiner Seite den einen oder anderen habe, der es mir dann auch erklärt, der mehr Erfahrung hat, auch als Sprecher. Das ist einfach so. Ich bewundere oftmals den Finanzminister, der natürlich auch nichts anderes macht als Finanzen. Das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Wie er das so wegsteckt, Verbindungen von der einen Art und Weise der Haushaltsfindung und wo das Geld dann herkommt und wie man sich am besten leiht und warum man es leiht. Und das sind alles sehr komplizierte Geschichten.
Aber man muss ja dann auch so eine gewisse Leidenschaft dafür entwickeln, ne? Für diesen Ausschuss, dass man halt sagt, okay, ich knie mich dahinter. Ist das einfach so gegeben oder ist es dann auch wirklich abhängig davon, dass man sagt, okay, wichtig ist, was hinten rauskommt, ne? Weil ohne Haushalt, keine Ahnung, keine neuen Straßen. Kein gar nichts. Also wieder nichts, wenn ihr Fehler macht.
Das ist ja in der Politik relativ merkwürdig. Also oftmals ist es ja so, dass du an einen Job kommst, wo du dich dann auch ein bisschen selber wunderst ab und an. So. Und deswegen darf man in der Politik nicht immer davon ausgehen, dass jeder, der sich als Experte fühlt, aller Parteien im Übrigen, auch der Experte ist. Die Experten sitzen meistens hinten. Das heißt, das ist der Referent, der dir zuarbeitet. Das sind die Ministerialbeamten, die dir zuarbeiten, also nicht uns jetzt als Politiker, sondern aber als Beispiel dem Minister oder dem Staatssekretär zuarbeiten. Das sind die tatsächlichen Experten. Die politischen Entscheidungen treffen nur andere und die begleitest du. Und das zu begreifen und zu verstehen und zu verflechten, das ist eigentlich nachher die Kunst, das richtig hinzukriegen.
Du hast auch im Freundebuch geschrieben, dass dein Lieblingsprojekt aus der Legislatur der Rettungsschirm ist, also das Geld, das dafür genutzt wird, die Corona-Folgen abzumildern. Wieso?
Da gibt es zwei Gründe. Zum einen finde ich wichtig die Konstruktion, die wir geschaffen haben, dass wir gesagt haben, wir differenzieren zwischen dem Haushalt des jeweiligen Jahres und dem Rettungsschirm, weil wir eigentlich deutlich machen wollen, auch gegenüber der Bevölkerung, dass wir seit 2018 immer ausgeglichene Haushalte fahren. Im Rettungsschirm ist tatsächlich nur das eingespeist, was wir an Hilfen geben wegen Corona. Und das ist etwas, was wir auch separat darstellen wollen. Uns wird zwar immer der Vorwurf gemacht, wir würden daraus ganz viele andere Sachen finanzieren, aber den möchte ich wirklich zurückweisen. Wir finanzieren aus dem Rettungsschirm das, was durch Corona kaputt gegangen ist. Da geht es natürlich dann als Beispiel um die Unterstützung von Unternehmen. Ob das der Hotel, der Gaststättenbetrieb, der Maler, der was weiß ich was ist, dass all die, die betroffen sind, haben ja Hilfsprogramme von uns bekommen. Und es gibt kein Land in Europa, wo die Hilfen so groß waren wie in Deutschland, insbesondere Nordrhein-Westfalen.
Ist man dann aber auch so ein bisschen stolz, wenn man sagt, ich bin da im Finanzausschuss und niemand von uns hat vorher eine Pandemie erlebt. Niemand hat vorher gewusst, was das für Ausmaße hat und wie das, ja, was da tatsächlich dann auch geschlossen bleiben muss über eine gewisse Zeit, konnte sich ja keiner vorstellen. Und dann habt ihr euch hingesetzt und habt gesagt, okay, wir müssen jetzt mal. Und dann das, obwohl ja die CDU, wie du selber sagst, ja großer Verfechter der schwarzen Null ist. Also keine neuen Schulden. Und dann stehst du da und musst so einen Rettungsschirm machen.
Ja. Das ist so, deswegen haben wir auch die Finanzierung des Rettungsschirms sehr weit gefasst. Das heißt, viele, viele Jahre, bis das mal irgendwann zurückgezahlt werden muss, weil das auch zumutbar sein muss der nächsten Generation. Das ist das eine. Das zweite, der Rettungsschirm ist ja nicht irgendwie eine Gießkanne, die einfach nur ausgeschenkt wird, sondern wir überlegen uns wirklich bei allen Maßnahmen, die wir da reingesetzt haben, sind die wirklich effektiv, helfen die tatsächlich nachdrücklich? Weil ich sag mal, wenn was kaputt ist und du versuchst zu fördern und es gelingt dir nicht, dann brauchst du auch nicht zu fördern. Dann ist das uninteressant. Aber wenn du Berufsstände hast, die du erhalten willst, wenn du Betriebe erhalten willst, dann meine ich, musst du auch tatsächlich was tun. Was ich nur, ich sage mal, schwierig finde, und das ist etwas, wo wir als Politiker wirklich drunter leiden, das ist im Endeffekt die Entwicklung. Das heißt, der Bürger, der Not hat, geht davon aus, dass ihm heute geholfen wird. Bis wir aber hier die Entscheidung über den Rettungsschirm, über die einzelnen Gesetze und Bestimmungen gemacht haben, vergehen Wochen, teilweise Monate. Wir haben das versucht zu beschleunigen bis zum Abwinken. Ich muss auf fairerweise sagen, ich hätte nie gedacht, dass Ministerialbeamte so toll arbeiten können zu Corona-Zeiten. Das hat mit dem Rettungsschirm weniger zu tun. Aber was wir an Corona-Regelungen und an schneller Erster Hilfe als Beispiel aufgebaut haben, das ist wirklich etwas, wo man sagen muss, grandios. Kommt halt nur nicht unbedingt immer bei jedem an. Und wer schreit, wer meldet sich? Derjenige, der dann immer noch in Not ist und der keine Hilfe erhalten hat.
Aus dessen Sicht
oder das ist dann auch wieder das Problem, welche Fälle werden der Presse wirksam zugeteilt, das sind natürlich, oder mitgeteilt, das sind natürlich die Fälle, die aus egal welchen Gründen nicht funktionieren. Weil der Vorgang verloren gegangen ist, was bei einem großen Apparat passiert, weil Inhalte nicht abgearbeitet worden sind, weil einer persönlich vielleicht gerade zu viel zu tun hatte. Das sind Dinge, die kannst du aber als Politiker nicht lösen, die kann auch Regierung nicht lösen, sondern die muss der Verantwortliche, also Regierungspräsident, der jeweilige Abteilungsleiter, der damit für zuständig ist, lösen. Das sind Dinge, die kann man nur von oben nach unten sortieren und schauen und nachfragen, klappt das? Und durch permanentes Nachfragen gucken, klappt es wirklich? Und als Beispiel die ersten Hilfen, die hier ausgeteilt worden sind durch die Regierungspräsidien, das war grandios schnell.
Aber du sagst auch gerade, da gibt es dann halt eben auch immer Menschen, wo die Hilfe dann eben nicht sofort ankommt, aus welchen Gründen auch immer, die dann eben in Not sind. Braucht man dann als Politiker auch ein starkes Rückgrat und ein dickes Fell manchmal?
Nicht manchmal, immer.
Immer?
Immer. Also ich habe ja auch 19 Jahre lang im Rat der Stadt gesessen. Habe also relativ früh angefangen, nachdem ich während der Referendarzeit bin ich ja schon im Rat der Stadt gewesen. Und während des Studiums sogar schon. Und ich muss sagen, du musst dir schon oftmals Dinge anhören, egal welches politischen Status du hast, ob du Bezirksvertreter, Ratsherr, Landtagsabgeordneter, Bundestagsabgeordneter, Europaabgeordneter bist, die erschüttern auch teilweise. Aber es macht trotzdem Spaß. Genau. Und das Schlimmste, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, also das kann vielleicht keiner nachvollziehen, der es nicht hat, es macht in gewisser Form süchtig. Weil du ein gewisses Herrschaftswissen bekommst, was du gerne anderen auch mitteilst. Und weil du, wenn du tatsächlich ein bisschen fleißig bist und was tust, auch echt was verändern kannst.
Ja, damit hat sich meine nächste Frage eigentlich erledigt, weil ich dich fragen wollte, was macht denn das Leben als Abgeordneter auch für dich so erstrebenswert? Also warum ist es halt so wichtig? Du sagst Gestaltungswillen, den braucht man ja halt dann schon, ne? Also ich meine, wenn es dann wirklich die Zeiten mal hart sind oder so, dann muss man ja auch einiges einstecken. Das ist ja auch schön, wenn man in Zeiten, wo man mal wirklich was gestalten konnte, da kann man sich dann wahrscheinlich auch richtig freuen.
Also ich nehme jetzt als Beispiel mal diese Periode. Mhm. Diese Periode zeichnet sich dadurch aus, dass wir eigentlich von einer Krise in die nächste geschlittert sind. Corona, Flut, jetzt Ukraine-Krieg. Das fordert dich. Ich sage das jetzt mal als Beispiel, als Politiker sind wir es eben durchgegangen. Du hast permanent irgendwas, was du entscheiden musst. Du entscheidest übrigens auch nicht immer alles richtig. Aber gut, du entscheidest, weil jemand, der nicht entscheidet, der entscheidet alles falsch. Mhm. Das finde ich immer. Also ja. Gestaltungswille muss da sein, du musst auch die Verantwortung dafür tragen wollen. So, und es ist einfach schön zu helfen. Und zu sehen, dass hinten auch was rauskommt. Aber dann ärgerst du dich auch, über den eigenen Laden. Das ist aber keine Frage. Aber es ist im Endeffekt...
Das ist überall so.
Ich wollte gerade sagen, überall so. Ich bin ja gleichzeitig hier Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes in Düsseldorf. Und auch da ist nicht alles immer nur nett. Ne? So, die haben auch ihre komplett eigenen Vorstellungen. Aber du hilfst. Ja. Und hinten kommt was Vernünftiges bei raus. Und das ist das Wesentliche.
Da kann man sich dann auch manchmal ein bisschen heiß drüber diskutieren, solange das Ergebnis dann irgendwie stimmt.
So ist es.
Du bist seit 1978 in der CDU, ist das richtig?
Mit 16, ja.
Was hat sich denn seitdem... Okay, jetzt nicht den ganz langen Faden, aber so das Größte, was sich verändert hat. Was hat sich da verändert, deiner Meinung nach? Ist die CDU liberaler geworden, so seit Strauß?
Also ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass wir damals sehr vernünftig das Konservative haben raushängen lassen, weil konservativ ist nichts Negatives. Und wir sind heute, das liegt aber auch an den technischen Veränderungen, die wir haben. Wir sind einfach in einer viel schnelllebigeren Zeit. Und dadurch leben wir alle in einer gewissen Oberflächlichkeit. Und das ist eigentlich das Problem, was der Politiker heute hat. Es geschieht eine Situation, die wird dir vorgespielt, die ist vor 20 Minuten passiert. Du hast gar keine Möglichkeit gehabt, das zu reflektieren, was überhaupt tatsächlich los ist. Da steht schon einer vor dir und fragt dich was. Mhm. So, und der will eine Antwort. Und der will noch eine begründete Antwort haben. Die kannst du aber nicht immer geben.
Nein, aber tatsächlich ist es ja, das heißt, der Job hat sich viel verändert. Aber was ich auch dahingehend noch fragen wollte, du bist Familienvater, du bist von Damen umgeben. Eine Frau, zwei Töchter?
Ja, mein Bruder und ich können nur Mädchen.
Daran ist ja auch nichts falsch, wie ich anmerken möchte.
Nein, ich bin sehr glücklich mit meinen Töchtern.
Sagt man dann auch, also
und auch mit meiner Frau.
Du hattest die männliche Sicht, bevor die drei Damen in dein Leben traten. Und jetzt hast du aber auch eine sehr große weibliche Sicht, die dich bestimmt auch zwischendurch mal fordert.
Also ich mache kein Hehl daraus. Mein Gedanke war immer der, dass man, wenn möglich, drei Kinder hat. Und da sollte zumindest ein Junge bei sein. Ich habe jetzt nur zwei Mädchen, aber ich sage ganz offen, worauf kommt es eigentlich an? Es kommt darauf an, dass sie gesund sind. Und es kommt darauf an, dass sie tatsächlich ihr eigenes Leben nachher vernünftig leben können und du sie so erziehst, dass es funktioniert. Und das ist, glaube ich, jetzt zumindest bei der Großen ist gelungen. Die ist also jetzt schon etwas älter. Und die Kleine, die ist halt 10 Jahre jünger, aber die ist auch schon, wie gesagt, die wird jetzt im Mai 17.
Haben die deine Sicht auf politische Prozesse und Probleme und wie man sie angeht nochmal verändert? Weil die haben ja tatsächlich, Frauen haben, egal wie alt, natürlich eine andere Sicht auf die Welt als Männer.
Also ich würde erstmal was Grundsätzliches sagen. Hendrik Wüst hat das schön umschrieben, der ist ja gerade Vater geworden. Mhm. So, der hat das super umschrieben, weil es tatsächlich so ist. In dem Moment, wo ein Kind in dein Leben tritt, tickt die Uhr anders. So, und wie Hendrik das auch selber gesagt hat, so war es bei mir auch. Ich möchte eine sichere Zukunft für meine Kinder haben. Ich möchte, dass meine Kinder in einer tollen Welt leben können. Momentan bei der Ukraine-Krise habe ich etwas Bedenken, weil ich das erste Mal nach 60 Lebensjahren erleben muss, dass wir noch nie so nah einem Krieg waren. Und das ist etwas, was mich antreibt. Die Sicht der Damen ist immer eine andere wie die der Männer.
Das ist eine bereichernde Form.
Ja, das ist überhaupt keine Frage. Das ist überhaupt keine Frage. Davon abgesehen, dass ich auch in der Minderheit zu Hause bin. Deswegen sind zwangsläufig die anderen sich natürlich das öfter mal durchsetzen. Aber man muss dann auch schon mal ein bisschen stur an den Tag legen. Nein, alles gut.
Wir schwenken mal weg von der ganz großen Ernsthaftigkeit. Ich musste nämlich sehr lachen. Du hast in dem Freundebuch auch geschrieben, vielleicht liegt das ja auch an der Damenübermacht zu Hause, dass die Serie Sex and the City, die guckst du gerade oder die hast du gerade im Kopf.
Die habe ich mal geguckt. Das Problem ist, da kommen ja die Fragen, wie du sie ja auch gestellt hast. Und da muss man sich überlegen, was man macht. So, und Sex and the City fand ich wirklich lustig.
Weil deine Töchter das geguckt haben?
Nee. Meine Tochter guckt das auch, aber ich habe mich nachher, nachdem ich es ausgefüllt habe, mit ihr unterhalten, weil sie hat zufälligerweise gesehen, was da hingeschrieben hat, kommst du darauf? Ich sage, weil ich es einfach lustig fand. Ich fand es einfach total lustig. Die Mädels, die da rumrannten, wie die sich dann verhalten haben, fand ich einfach total glorreich. Es ist ja so ein bisschen ab der Realität, aber irgendwie auch wieder ein bisschen nah dran zwischendurch. Weil, also das wahre Leben schreibt eigentlich die schönsten und ich sage mal, nicht unbedingt immer positivsten Geschichten, aber es schreibt die originellsten Geschichten. Und gegen das wahre Leben ist auch Sex in the City oftmals Mist. Also das weiß ich jetzt als Anwalt. Also wenn ich mal ein Buch veröffentlichen würde über die originellsten Geschichten, die man so im Leben erlebt, dann würde ich das, glaube ich, auch schon ziemlich voll kriegen.
Ich vermute auch, dass das durchaus viele Menschen interessiert.
Dann. Ich weiß es nicht.
Ich kann es mir vorstellen. Du bist nicht nur real viel in Düsseldorf unterwegs, sondern du bist auch auf Social-Media-Kanälen unterwegs. Twitter und Instagram. Was ist dir wichtiger, der persönliche Kontakt oder die Online-Kommunikation?
Persönliche Kontakt.
Warum?
Also zurzeit ist das, also die Zeit Corona war jetzt eigentlich, fand ich, eine ganz grauenvolle Zeit, weil du ja nur bei Telefonkonferenzen miteinander getagt hast oder in einem unglaublichen Abstand. Und als Anwalt habe ich die Erfahrung gemacht, auch wenn es um Verhandlungen geht, du musst die Menschen riechen und fühlen können. Du musst erleben, was will der gerade von dir. Das ist ein Riesenunterschied, ob du da ein blödes Bild vor dir hast, was ich noch verstellen kann. Aber wenn du siehst, wie der sich mit den Händen verhält, wie die Mundwinkel zucken, je nachdem, was du gerade sagst, das ist was völlig anderes. Und deswegen, ich wünsche mir dieses natürliche Miteinander wieder. Das muss man nicht immer haben. Es gibt auch ganz viele Dinge, die kann man wirklich auch per Internet lösen. Aber ich sag mal ganz offen, es geht nichts über den persönlichen Kontakt.
Wir haben uns für diese Sendung eine kleine Rubrik ausgedacht. Und die erkläre ich den Zuschauern auch gleich. Und die heißt nämlich, ich sag A und du sagst. Ich sage A und du sagst, es ist ein Assoziationsspiel. Mhm. Sprich, ich sage einen Begriff und du sagst das, was dir dazu...
Ich setze den Deckel drauf.
Genau, so einfällt. Möglichst spontan und manchmal kommen auch lustige Sachen raus. Ich fange mal an, ich muss ablesen. Auto.
Schnell.
Du kannst jetzt aber nicht immer nur in einem Wort antworten, ist ja auch klar.
Ja, ich kann es auch keiner erklären. Also ich gehöre zu der Generation, die, also das ist auch übrigens ein Unterschied der Veränderung der Zeiten. Also meine Töchter, also meine große Tochter, hat mit 18 langsam angefangen, einen Führerschein zu machen. Ich habe mit 17 den Führerschein gemacht. Ich habe mit 17 meine Fahrprüfung gemacht und habe am Tag des Geburtstags meinen Führerschein fieberhaft im Straßenverkehrsamt abgeholt, weil ich die Freiheit des Autofahrens haben wollte. Das ist heute anders. Ist auch gut so. Aber ich bin ein völlig autoaffiner Mensch. Fahre leidenschaftlich gerne und fahre auch gerne schnell. Also insofern falle ich ein bisschen aus der Rubrik. Aber ich stehe dazu, man kann auch schnell und sicher fahren. Man muss nur angemessen fahren.
Ja, du fährst aber auch Fahrrad.
Ich fahre auch Fahrrad. Ich fahre auch Mountainbike. Ich fahre auch Lastenfahrrad.
Lastenfahrrad. Da habe ich letztens was gesehen. Da bist du vorbeigefahren und das war das für eine Online-Sprechstunde?
YouTube,
genau. YouTube-Kanal hast du auch.
Ja.
Genau, also YouTube-Kanal.
Also jetzt gebe ich auch zu, dass jetzt im Zuge des Wahlkampfes machen wir solche Aufnahmen. Und ich habe mir irgendwann mal überlegt, wir haben das Problem mit meinem Hund und haben auch noch zwei Pferde. So, die Pferde kriege ich natürlich ins Lastenrad nicht. Aber wenn wir als Beispiel mal nach Kaiserswerth fahren wollen, ist das mit dem Hund zu viel, das schafft er nicht, der bricht dann nach Übertreibungsbau, dem ist das einfach, die Lauferei kann er nicht. Und dann habe ich mich entschieden, ein Lastenrad zu kaufen. Dieses Lastenrad hat mehrere Vorteile, da passt zum Beispiel der Hund vorne rein.
Ja.
Und den kann man dann nach Kaiserswerth mitnehmen.
Das ist schön, dann chauffierst du deinen Hund.
Und inzwischen hat er sich auch daran gewöhnt und man glaubt gar nicht, wie viel Aufmerksamkeit man bekommt, wenn da vorne ein Hund drin sitzt.
Mit den Ohren flattern. Ja, finde ich gut.
Genau.
Hatten wir vorhin schon mal einmal ganz kurz rein.
Wasser, immer schön. Also, die Nähe zum Rhein, das ist etwas, was Düsseldorf auszeichnet, auch Köln und auch Bonn. Bonn und auch Köln. Nein, alles gut. Nichts gegen Köln. Ich habe auch Freunde in Köln und bin auch ab und an gerne in Köln. Ich trinke auch dort Kölsch. So, aber der Rhein hat halt den großen Vorteil, er hat eine seine Ausstrahlung. Und ich habe ja eben schon gesagt, die Rheinauen, unsere Altstadt in Düsseldorf zeichnet, oder ich sag mal, die Altstadt in Düsseldorf zeichnet sich eigentlich im Gegensatz zur Altstadt in Köln dadurch aus, dass wir es geschafft haben, sie komplett in den Rhein zu legen. Wir sind da wirklich, finde ich, weit besser aufgestellt. Wenn ich mir zwischen Landtag und Schlossturm anschaue, was da entstanden ist, und ich gehe mal weiter Richtung Nordpark und dann auch weiter Richtung Kaiserswerth, ich bin durchgehend am Rhein. Ich habe die Kasematten, ich habe den Altstadtbereich oben. Ich kann dort feiern, ich kann dort Bier trinken, ich kann dort in der Sonne liegen, ich kann aber auch nur Fahrrad fahren, ich kann mich auf die Wiese legen. Also ich habe eigentlich alle Möglichkeiten, die ich brauche, um meine Freizeit dementsprechend zu gestalten. Und einen Fluss vor sich zu haben, wo Wasser fließt, wo Schiffe sind, wo Leben ist, ist immer schön.
Nächstes Wort ist Köln. Du guckst schon dahin, ich habe gerade schon Ärger bekommen.
Da
ist ja Köln.
Da ist Düsseldorf. Also Köln, Millionenstadt, total anders eigentlich aufgestellt wie Düsseldorf. Auch gesellschaftlich anders. Also ich sag mal so ein Beispiel, wir streiten uns ja immer um den Karneval. Sage ich ganz offen, brauchen wir uns mit Kölner nicht zu streiten, weil die haben einen völlig anderen Karneval. Der ist ähnlichen Teilbereichen, aber als Beispiel die ganzen Garden, die es in Köln gibt, gibt es in Düsseldorf nicht.
Stimmt.
Die Kölner geben das Dreifache von dem aus, was in Düsseldorf für Karneval, oder Vierfache, was in Düsseldorf für Karneval ausgibt. Völliger Unterschied. Wir haben aber Jacques Tilly.
Und stimmt.
Jacques Tilly ist um Welten besser, was den Wagenbau angeht und die Ideen angeht, als die Gestalter in Köln. Meine persönliche Auffassung. Mhm. Die Kölner feiern auch anders. Wenn du an einen Karnevalsball gehst, wirst du sehen, dass der normalerweise irgendwann unterbrochen wird. Mhm. Meistens zum Essen. Und dann geht es irgendwann weiter. Wäre in Düsseldorf undenkbar, weil dann die Stimmung kippt. Wir haben dann bei den guten Karnevalsveranstaltungen von 6 bis morgens um 1 Rambazamba oder um 13:30, je nachdem, wann die Veranstaltung irgendwann zu Ende gehen muss. So, das gibt es in Köln in der Form auch. Aber die haben halt normalerweise diesen Blick, da gibt es dann eine Pause, gibt es echt einen Einschnitt, wie beim Konzert oder sonstiges.
Und die behalten sich die Stimmung dann einfach?
Nee, die fangen auch wieder von vorne an, aber die Stimmung kommt natürlich dann schneller. Da sind wir noch fröhlicher, man weiß, was getrunken. Aber das ist, will nur sagen, das ist völlig anders aufgebaut wie bei uns.
Das ist so schlimm.
Und sie haben halt natürlich einen anderen großen Vorteil, sie sind halt, wir sind 650.000 Einwohner, Köln liegt über die Millionen und hat auch ein relativ großes Einzugsgebiet. Und das merkt man der Stadt auch nicht nur in Form des Engagements für den Karneval an, sondern auch bei dem Zuwachs. Bei der Jugend. Da sehe ich zum Beispiel momentan ein Riesenproblem in Düsseldorf. Da hat Corona nicht geholfen. Meine Tochter war als Beispiel ewige Zeiten Kinderhoppeditz und hat das ganz lange gemacht. Dann wurde sie Jugendhoppeditz. So, und jetzt sind 2 Jahre, 3 Jahre vergangen, wo sie eigentlich nichts mehr machen konnte. Die ist jetzt raus. Die überlegt sich jetzt eigentlich was völlig anderes. Mhm. Die macht auch kein Hoppeditz mehr, weil dafür ist sie jetzt zu erwachsen. Mhm. So, und diese Generation verlierst du dann auch irgendwann. Weil du nicht nachziehst. Und jetzt kommt das Anwerben. Wir haben zum Beispiel in Düsseldorf einen ganz süßen Verein, der sich darum kümmert, dass man Jugendliche anwirbt. Also Kinder anwirbt. Damit fängt es dann an. Und damals Josef Hinkel und Barbara Ochsenfort gegründet. Penz in der Bütt. So, und damit hatten wir richtig großen Erfolg. Die haben ganz viele Jugendliche zum Karneval gezogen, die dann auch leidenschaftlich aufgetreten sind. Wo es wirklich ganz tolle Künstler gibt, junge Künstler, die reden, selber schreiben, wo du fassungslos da stehst und sagst, meine Güte, super. Kann sich locker mit Köln messen. Aber die brechen jetzt zum Beispiel über die Zeit, wo es keinen Karneval gegeben hat, komplett weg. Das ist ein Riesenproblem.
Mein Problem ist gerade, dass mein nächstes Wort Karneval gewesen wäre.
Passt doch.
Ist jetzt ein bisschen schade, aber jetzt einfach schon mal
mitgemacht. Oder man kann nicht deinen Zettel gar nicht.
Nee, du hast bestimmt von da aus geguckt, man weiß es nicht. Also passend dazu antwortest du im Freundebuch, dass dich Musik immer inspiriert hat. Was denn da genau? Texte oder Stimmung oder Melodie?
Also mehr Stimmung, Melodie. Manchmal zu faul zum Übersetzen, das gebe ich ganz ehrlich zu. Aber auch als Beispiel klassische Musik kann auch ganz Tolles sein. Oder Queen, auch ganz hervorragend.
Was machst du an, wenn du jetzt so Plenum zu Ende hast? Im Auto?
Das hängt davon ab. Das ist eine Stimmungsfrage. Hängt auch davon ab, wo ich gerade unterwegs bin. Fahre ich gemütlich im Cabriolet? Kann es Simon Carfunkel sein? Ja, oder ich habe gerade die etwas aggressive Stimmung, dann gibt es Queen.
Okay, dann hoffe ich mal, dass es heute Simon Garfunkel ist und nicht Queen. Nach diesem Gespräch und diesem Plenartag. Lieber Olaf, vielen herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Und auch an Sie und euch danke fürs Interesse an dem Gespräch mit Olaf Lehner, dem finanzpolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion.